Ich möchte heute über ein Thema sprechen, über das es beim ersten Gedanken schon viele Predigten gibt. Es geht um das Thema Liebe. Die meisten Predigten handeln von der Liebe Gottes zu den Erlösten, von der Liebe Jesus zum Vater und umgekehrt, von der Liebe unter uns Geschwistern und von der Liebe unter uns Mitmenschen. Alles sehr wichtige Themen. Ich möchte heute aber von der Liebe zwischen Mann und Frau sprechen. Ich möchte über das Verlieben, über die Partnerwahl und über das Heiraten reden. Jetzt könnt ihr denken, da ist der Großteil von uns mit durch. Wir sind schon verheiratet. Haben das Thema schon abgehakt oder sind schon zu alt. Das ist eher was für die Jugendlichen. Ja, das stimmt. Es ist was für die Jugendlichen. Und es ist äußerst wichtig. Viel wichtiger als die Schulbildung oder die Berufswahl. Gott hat nichts dagegen, wenn ihr einen Beruf wählt, den wieder aufgibt und einen neuen Beruf wählt. Bei eurem Ehepartner sieht Gott das allerdings anders. Aber es ist auch wichtig für alle hier. Es macht schon Sinn, mal auf den Anfang einer Ehe zurückzublicken. Auf das erste Aufeinandertreffen, den ersten Blick, die ersten Gefühle. War Gott schon in meinem Leben? Kannte ich seine Ratschläge und Vorgaben für das Zusammensein von Mann und Frau? Und wenn ja, habe ich sie auch berücksichtigt? Liegen vielleicht viele schwere Kapitel in meiner Ehe hinter mir? Oder sogar das Scheitern meiner Ehe darin verborgen, dass ich ohne Gott gestartet bin? Und wenn ich das bin und heute doch eine glückliche Ehe führe, habe ich dann nicht allen Grund zum Danken, dass er sie bewahrt hat? Und wenn ich nie geheiratet habe, weil ich lieber auf die Ehe verzichten wollte, statt sie mit dem Falschen einzugehen, und Gott auch das gesegnet hat, darf ich dann nicht auch das Gott in Dank bringen? Oft hilft es bei aktuellen Problemen, ganz zurück zum Anfang zu gehen und zu prüfen und dann zu verstehen. Ja, ihr kennt eure Wege. Ihr wusst wohl, wann ihr euch das erste Mal gesehen habt, wie das Gegenüber mit einmal furchtbar interessant wurde, wie es weiterging und wie es am Ende dazu geführt hat, dass ihr Mann und Frau wurdet. Und doch ist sein Rückblick mit Gottes Wort als Schablone sehr interessant und kann auch sehr aufschlussreich sein. Aber mal auf Anfang. Was ist das eigentlich, sich verlieben? Ist schon irre, oder? Da kann die Welt eben noch duster und trostlos sein. Und einmal triffst du jemanden und bang, dein Gehirn funktioniert nicht mehr so richtig und alles sieht mit einmal anders aus. Oder jemanden, den du schon lange kennst, siehst du mit einmal mit völlig anderen Augen. Du wusstest ja gar nicht, dass sie oder er so gut aussieht. Oder dass sie so lieb ist. Und wieso findest du die andere Person mit einmal gar nicht mehr so blöd? Die Liebe kann auf einen Schlag kommen, schnell und unverhofft. Sie kann aber auch wie ein langsam fahrender Güterzug auf dich zukommen, den du einfach nicht bremsen kannst. Aber sind wir dem Verlieben denn hilflos ausgeliefert? Müssen wir damit rechnen, dass uns irgendwo der Blitz trifft und wenn wir Glück haben, ist es der Richtige oder die Richtige? Das wäre furchtbar, oder? Ich will gar nicht darüber sprechen, wie Liebe, Verlieben oder Partnerwahl in der heutigen Welt aussehen und wie das Wort Liebe missbraucht wird. Wir als Christen verlieben uns zwar nicht anders als Ungläubige auch, aber wir sollten immer den göttlichen Blick darauf haben. Also schon im Schöpfungsbericht, im ersten Buch Mose, sagt Gott, dass er die Menschen als Mann und Frau schuf. Ihm zum Ebenbild. Mann und Frau waren von vornherein füreinander und als Einheit geschaffen. Im 1. Mose 2, ab Vers 18, heißt es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Daraus ergibt sich für mich der erste Grundsatz. Mann und Frau gehören zusammen und die Ehe ist von Gott eingesetzt. Durch den Sündenfall wurde diese perfekte Einheit jedoch sehr aus dem Gleichgewicht gebracht. Mit allen Problemen, die wir bis heute zwischen Mann und Frau bestehen. Wie finde ich also den Richtigen oder die Richtige? Die beiden hier, Adam und Eva, hatten das Problem nicht. Nicht, dass sie jetzt die große Auswahl hatten. Aber Gott hatte sie perfekt aufeinander abgestimmt und füreinander geschaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, bei den beiden war es Liebe auf den ersten Blick. Denn sie wussten, dass sie füreinander geschaffen sind. Und doch war ihre Ehe von dem schlimmsten aller Fehler geprägt, der bis heute nachwirkt. Zweiter Grundsatz also: Auch der perfekte Partner schützt uns nicht davor zu fallen. Wir müssen uns gemeinsam an Gottes Wort halten. Aber nochmal die Frage: Sind wir dem Verlieben hilflos ausgeliefert und wie finde ich den richtigen Partner? Denk nicht, ich habe die Antwort einfach aus der Schublade gezogen. Ich musste wirklich lange über diese Fragen nachdenken. Und ich möchte es an eines Beispiels erklären. Kennt ihr diese Metalldetektoren? Damit geht man über den Boden und wenn man dort Metall liegt, piept es. Und je näher man kommt oder je größer das Metallstück ist, piept es lauter. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass man bei diesen Metalldetektoren die verschiedenen Metalle einstellen kann und nachgesucht wird. Wenn ich auf Aluminium stelle und ich finde Aluminium, dann piept es. Und wenn ich auf Gold stelle und im Boden liegt Gold, dann piept es bei Gold. Habt ihr schon mal gesehen, wenn die Leute mit solchen Detektoren rumlaufen, so ganz konzentriert und sehr wachsam, sehr behutsam? So ähnlich funktioniert das auch mit der Partnerwahl. Ihr lauft durch die Gegend und ihr wisst gar nicht, dass euer Detektor eingeschaltet ist. Ihr denkt so: Mist, 8. Stunde, Mathe und dann auch mit der Parallelklasse zusammen. Und mit einmal piept euer Detektor. Piep. Meine Güte, wer ist denn die neue Mitschülerin da hinten? Oder ihr seid bewusst auf der Suche, Samstagabend mit Freunden treffen, ausgehen, Detektor einschalten und schon höre ich ein ständiges, leises Piepen. Und bin am Kontrollieren, ob der Junge oder der Junge jetzt der Auslöser war. Der ist echt nett. Aber der andere da hinten sieht auch so gut aus. Ich kann euch sagen, als ich vor 29 Jahren mit meinen Kumpels los war, war ich mir sicher, mein Detektor ist heute ausgeschaltet. Ich habe den noch nicht mal mitgenommen. Keine Lust heute auf Mädels, nur Musik hören und was trinken. Aber als Nicole durch die Tür kam, die entscheidende Frage, die ich als Christ stellen muss, ist doch: Worauf stelle ich meinen Detektor ein? Wie mache ich es, dass er an der richtigen Stelle piept und mich nicht auf den falschen Weg führt? Während wir einen Metalldetektor einfach auf die verschiedenen Materialien einstellen können, ist das bei der Partnerwahl gar nicht so einfach. Aber es geht. Wenn ich als Christ oder Christin wissen will, mit wem ich eine Ehe zur Ehre Gottes führen kann und mit wem ich zu einer erfüllenden Freude, die von Gott kommt, leben kann, muss ich nach Gottes Maßstäben fragen. Ich muss also meinen Detektor auf die Eigenschaften einstellen, die vor Gott wichtig sind. Daraus ergibt sich der dritte Grundsatz. Ich bin dem Verlieben nicht machtlos ausgeliefert. Wo finde ich in der Bibel Hinweise auf Kriterien, die für die Partnerwahl wichtig sind? Dazu möchte ich zunächst lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 24. Dort heißt es in den Versen 1 bis 6. Und Abraham war alt und recht betagt. Und der Herr hatte Abraham gesegnet im Allen. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Da sprach der Knecht zu ihm: Vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Abraham spricht zu seinem ältesten Knecht, jemand, den er vertraut und wohl auch freundschaftlich verbunden ist. Und er lässt ihn schwören bei Gott. Versteht ihr, wie wichtig es für Abraham war, dass sein Sohn die richtige Frau findet? Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei den anderen Eltern nicht anders aussieht. Für uns ist es ein sehr großes Anliegen, dass unsere Kinder die richtigen Partner finden. Allerdings gehen wir nicht mehr los und suchen für unsere Kinder die Partner aus. Als nächsten Punkt sehen wir, wie wichtig es Abraham war, dass sein Sohn eine Frau aus seinem Vaterland und seiner Verwandtschaft und nicht eine von den Kanaaniterinnen zur Frau nimmt. Und es ist ihm äußerst wichtig, dass sein Knecht die Frau mit nach Kanaan bringt und nicht etwa seinen Sohn zu der Frau, falls diese nicht mitgehen will. Jetzt sollen wir heutzutage als Christen nicht unbedingt in unserer Verwandtschaft heiraten. Aber im geistigen Sinne sind wir Christen unsere Verwandtschaft. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 15 hingewiesen auf seine leiblichen Brüder, dass die seine Familie sind, die den Willen des Vaters tun. In 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es zudem: Zieht nicht unter einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir sollen unsere Partner also unter unseren Brüdern und Schwestern wählen. Dazu war es Abraham wichtig, dass Isaak mit seiner zukünftigen Frau sich unter die Verheißung stellt und im Land der Verheißung lebt und nicht gegen Gottes Plan seine Ehe in dem Land lebt, das Abraham verlassen sollte. Unser Partner sollte also Christ sein und auf die Verheißung hin, die Gott uns gegeben hat, sein Leben gründen. Das ist das erste wichtige Kriterium. Der Knecht zieht dann los und wir lesen nichts davon, dass Isaak ihm noch etwas mit auf den Weg gibt. Er hätte sagen können: Hey, du, bring mir doch bitte eine blonde Frau mit oder eine, die möglichst schlank ist oder die möglichst gut aussieht. Aber das Aussehen spielte bei dem Auftrag überhaupt gar keine Rolle. Der Knecht von Abraham vertraut sich mit seinem Auftrag dann Gott an und spricht im Gebet in den Versen 12 bis 14: O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht: Trinke. Und auch deine Kamele will ich trinken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Die Eigenschaft, die der Knecht hier für wichtig erachtet, sind Freundlichkeit, Fürsorge Fleiß und Demut. Dann kommt Rebekka zum Brunnen. Sie handelt nicht nur genau so, sondern ist noch sehr schön dazu. Dann lädt sie ihn noch in das Haus ihres Vaters ein, um dort ihn und seine Kamele zu versorgen. Sie ist also auch noch gastfreundlich und stellt auch mit Freude ihre Familie vor. Wir haben also weitere Kriterien, die nicht unbeachtet sein sollten. Freundlichkeit, Fleiß, Fürsorge und Demut. Dazu Gastfreundschaft und Familienmensch. Auch wenn diese hier für eine Frau beschrieben werden, so sind sie für einen Mann ebenso wichtig. Rebekka geht später nach Zustimmung des Vaters mit dem Knecht mit nach Kanaan, um Isaaks Frau zu werden. Obwohl Isaak sie vorher nicht kannte, lesen wir am Ende von Kapitel 24 nicht nur, dass er sie zur Frau nahm, sondern dass er sie lieb gewann. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie die Brautwahl erfolgte, als Jakob, der Sohn von Isaak und Rebekka, später ebenfalls im Heimatland seiner Mutter, bei seiner Verwandtschaft eine Frau auswählt. In 1. Mose 29 lesen wir in den Versen 16 und 17, Laban hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel, und so sprach er, ich will dir 7 Jahre lang dienen um Rahel, deiner jüngeren Tochter. Jakob geht hier nur nach dem Aussehen. Nicht, dass gesagt ist, dass Rahel keine gute Frau war, aber Jakob fragte gar nicht nach Lea. Und er prüft auch nicht weiter. Am Ende hat er durch den Betrug seines Schwiegervaters beide Schwestern zur Frau. Lea ist als ungeliebte Zweitfrau oft traurig und findet erst später ihren Frieden im Herrn, wie aus der Namensgebung ihrer Söhne hervorgeht. Das Familienleben ist geprägt von Eifersucht unter den Söhnen Jakobs, was zur Versklavung Josefs führt. Aber auch das hatte Gott in seinem Plan schon alles mit eingeplant. Wir könnten jetzt alle Kriterien, die Gott für einen guten Mann oder eine gute Frau nennt, im Einzelnen rausarbeiten. Aber das würde den Rahmen sprengen. Aber eins möchte ich nicht ungenannt lassen. In Sprüche 1, Vers 7 bis 9 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Daraus ergeben sich weitere Kriterien, die ich aufnehmen möchte. Gottesfürchtig, offen für Unterweisung, die Eltern ehren und weise. Ansonsten kann ich euch jungen Leuten nur dringend raten, lest die Sprüche. Lest alle Kapitel durch und markiert euch in eurer Bibel, was Gott zu den jungen Männern und was Gott zu den jungen Frauen sagt. Nimmt zwei Farben, eine für die positiven Eigenschaften und eine für die negativen, denn die sind ebenso beschrieben. In Sprüche 19, Vers 13 heißt es beispielsweise, ein törichter Sohn ist das Unglück seines Vaters und wie beständiges Tropfen durchs Dach ist die Zänkerei einer Frau. Wer möchte schon einen törichten Mann oder eine zänkische Frau? Und dann ganz wichtig, stellt danach eure Detektoren ein und bittet Gott dabei um Hilfe. Sucht nach den passenden Eigenschaften. Sucht nicht oberflächlich. Bittet Gott auch, dass er euch vor Irrtümern bewahrt und den wahren Menschen erkennen lässt. In Sprüche 19, Vers 14 heißt es, Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Frau kommt von dem Herrn. Das gilt für einen guten Mann genauso. Legt es dem Herrn hin, mit eurem ganzen Herzen und eurem ganzen Verstand, und er wird euch den richtigen oder die richtige zeigen. Habt auch Geduld und urteilt nicht vorschnell. Gott benutzt oft das Wort harren. Und dieses Wort ist mehr als nur warten. Es ist das erwartungsvolle Hinblicken auf das Gute aus seiner Hand, von dem wir nicht wissen, wann es da ist. So mancher Reisende, der am Bahngleis stand, ist schon in den falschen Zug gestiegen, weil er nicht mehr warten wollte. Und dann fuhr der Zug des Lebens in die falsche Richtung. Seid aber auch nicht zu zögerlich, wenn es denn nach Gottes Maßstäben passt. Sonst fährt euer Lebenszug davon und ihr verpasst eine wunderbare Reise durch schöne Landschaften, aber auch durch dunkle Tunnel, an deren Ende wieder Licht kommt. Und noch was. Ich sagte euch vorhin, dass unser Ehepartner auch Christ sein soll. Es kann sein, dass ich jemanden treffe und toll finde, jemanden, der oder die alle guten Eigenschaften hat, aber Jesus noch nicht in sein Leben übergeben hat. Dann sprecht mit ihnen über Jesus. Sagt ihnen das Evangelium. Dann kann ihre Entscheidung für Gott die Tür öffnen für die Entscheidung für euch. Aber sie muss zuerst kommen. Heiratet nicht in der Hoffnung, die Bekehrung kann ja später noch folgen. Und noch was ganz Wichtiges möchte ich euch jungen Leuten und auch den Alten mit auf den Weg geben. Wenn ihr den Richtigen oder die Richtige gefunden habt, erst recht, wenn ihr verheiratet seid, schaltet die Sensoren ab. Lasst nicht zu, dass der Feind immer wieder ein leises Piepen hervorholt, sondern dann richtet euren gemeinsamen Blick auf den Herrn aus. Als letzte Bibelstelle heute möchte ich hinweisen auf 1. Samuel 16, Vers 7. Dort heißt es: Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Das sollten wir alle verinnerlichen. Und für die Partnersuche gilt das ganz besonders. Ich möchte es euch mitgeben als letzten Grundsatz, den ihr bei der Partnersuche beachten sollt. Seht nicht auf das Äußere, sondern seht auf das Herz, ob es Gott gefällt.